SWR 2 Forum.
Heute mal ehrlich, wozu brauchen wir die Lüge? Am Mikrofon Holger Gola. Glaubt man einer aktuellen Studie, dann lügt jeder bis zu 200 Mal am Tag. Zudem sollen Männer häufiger lügen als Frauen und jüngere Menschen mehr als ältere. Kleine Lügen gelten den meisten als verzeihlich und viele finden es richtig, nicht immer ganz bei der Wahrheit zu bleiben. Damit soll jetzt Schluss sein, zumindest für 7 Wochen. Denn die evangelische Fastenaktion hat für ihre diesjährige Kampagne das Motto ausgegeben, mal ehrlich, 7 Wochen ohne Lügen. Aber ist es tatsächlich besser, immer ehrlich zu sein? Welche Bedeutung hat die Lüge für das soziale Miteinander? Können Lügen am Ende sogar hilfreich sein, um den Zusammenhalt zu stärken? Darüber diskutieren wir mit Professorin Dr. Simone Dietz, Philosophin an der Universität Düsseldorf, mit Professor Dr. Magnus Stried, katholischer Theologe an der Universität Freiburg und mit Professor Dr. Matthias Gamer, Psychologe an der Universität Würzburg. Professor Gamer, die Zahl 200 Lügen am Tag, ist das realistisch oder wie schätzen Sie diese ein?
Also ich würde die Zahl sehr kritisieren. Also das ist auch eine Zahl, es ist nicht so ganz einfach herauszufinden, woher die eigentlich kommt. Die wird genannt in einem Artikel in der Times beispielsweise, aber die empirische Studie, die dahinter steht, die ist nicht zu finden oder zumindest für mich nicht zu finden. Und ich wäre da sehr vorsichtig, von so einer hohen Zahl auszugehen, weil es sehr stark daran hängt, wie man jetzt Lüge tatsächlich definiert, was man als Lüge begreift und was nicht.
Darüber müssen wir natürlich noch ausführlicher zu sprechen kommen, aber bleiben wir nochmal bei 200 Lügen am Tag. Ein Tag hat 24 Stunden, ziehen wir mal 7 Stunden Schlaf ab, dann würde jeder Mensch durchschnittlich 11 bis 12 Mal in der Stunde lügen, also spätestens jede 5. Minute einmal, Frau Dietz. Wie verstehen Sie dieses Ergebnis als Professorin für Philosophie?
Ja, so als Zeitgenossin jedenfalls halte ich das auch erstmal für eine Lüge. In der Tat habe ich auch diese Studie so nie finden können, wo diese Zahl nachgewiesen wird. Und vor allen Dingen die Frage, was für eine Definition steht dahinter? Was gilt dann als Lüge? Gilt das Lächeln, wenn man sich eigentlich nicht so toll findet? Gilt das schon als Lüge? Oder geht es wirklich um bewusst, aber verdeckt unwahrhaftige Behauptungen zu bestimmten Zwecken?
Professor Magnus Stried, was besagt das für Sie als katholischer Theologe? 200 Mal Lügen am Tag, selbst wenn die Zahl nicht gesichert ist, sind wir Menschen notorische Lügner?
Nein, das halte ich zunächst einmal für völlig unrealistisch, dass der Mensch dazu neigt, nicht die Wahrheit zu sagen oder auch Informationen zurückzuhalten, ist sicherlich unbestritten. Aber diese Aussage stellt den Menschen ja tatsächlich, wie Sie sagen, als einen notorischen Lügner hin. Und das halte ich zunächst einmal für unrealistisch.
Bevor wir die Lüge definieren, die Frage, ist uns eigentlich immer bewusst, dass wir lügen oder wenn wir lügen, Frau Dietz?
Nein, wir tun ja vieles im Alltag so routiniert, ohne dass wir uns darüber Aufschluss geben. Aber erstmal ist es aus meiner Sicht ein bewusstes Verhalten, ja.
Also ich würde das tatsächlich auch unterstützen. Also wenn man die Lüge so auffasst, wie sie in der Psychologie eben standardmäßig definiert wird, dann gibt es unbewusste Lügen in der Form eigentlich nicht, weil es immer intentional, zielgerichtet passiert, dass man versucht, einen falschen Eindruck hervorzurufen oder aufrechtzuerhalten. Also es geht nicht darum, um diese unbewussten sozialen Konventionen, die man vielleicht erfüllt oder ähnliches. Das ist für mich keine Lüge. Und wenn man so eine striktere Definition dann heranzieht, dann kommt man eher auf so einen Durchschnitt von 2 Lügen pro Tag etwa, was ich für wesentlich realistischer halte.
Also das intentionale Moment muss auf jeden Fall hinzugerechnet werden. Was ich vielleicht als Aspekt hinzugeben würde, ist, dass natürlich im biografischen Prozess die Selbstlüge, also das sich selbst belügen, vergessen wird. Aber dann würde ich auch da wieder definitorisch sauber unterscheiden, das sozusagen habitualisiert sich dann, aber es ist keine bewusste Lüge in dem Sinne, in dem offensichtlich in diesen Studien von Lügen gesprochen wird.
Jetzt sollten wir mal die Lüge uns genauer anschauen. Der Duden definiert eine bewusste, falsche, auf Täuschung angelegte Aussage, absichtlich, wissentlich geäußerte Unwahrheit. Stimmen Sie damit überein?
Ja, ich finde, das grundsätzlich ist eine sinnvolle Definition. Also ich glaube, in der Definition muss zum einen tatsächlich enthalten sein, dieses Intentionale. Also man lügt mit gewissen Zielen und Absichten. Dann ist wichtig in der Definition, dass es nicht um die objektive Wahrheit geht, sondern es geht eher um ja Wahrhaftigkeit, also subjektive Wahrheit eher. Also wenn ich jetzt der festen Überzeugung bin, dass, keine Ahnung, unser aktueller Bundespräsident Joachim Gauck ist und ich würde das so äußern, dann wäre das keine Lüge, weil das ja sozusagen meiner subjektiven Wahrheit entspricht, auch wenn es natürlich nicht der objektiven Wahrheit entspricht. Und ich glaube, wenn man diese Aspekte eben mit einbezieht, dann ist die Lüge halt wesentlich klarer definiert und dann fallen eben diese sozialen Konventionen eben raus, wenn ich jemandem einen guten Morgen wünsche, obwohl es mir zum Beispiel vollkommen egal ist, ob er einen guten Morgen hat oder nicht.
Aber es fehlt noch ein Aspekt, das ist, dass man diese Diskrepanz zwischen der Wahrhaftigkeit und dem, was man äußert, dass man die bewusst verdeckt. Denn sonst wäre es vielleicht ja auch eine ironische Äußerung, wenn ich signalisiere, guten Morgen, und in Wirklichkeit meine, der hat aber schon mal ganz schön schlecht angefangen. Dann ist eben der entscheidende Punkt, verdecke ich diese Differenz oder signalisiere ich die?
Einen guten Morgen zur nachmittäglichen Sendezeit ist natürlich auch nicht so ganz passend.
Trotzdem ist die Beobachtung von Frau Dietz natürlich treffend, ne? Weil in diesem intentionalen Moment der Lüge tatsächlich ja erst rauskommt, was ich denn bezwecke mit meiner Aussage. Und da kommt es dann auf Nuancen an. Ich würde absolut zustimmen, ne? Es muss sozusagen das, was ich subjektiv für wahr halte, muss dann tatsächlich bewusst auch verdreht werden oder auch verschwiegen werden. Es gibt ja auch die Lüge, die etwas verschweigt. Ansonsten wird plötzlich alles zur Lüge und es macht überhaupt keinen Sinn mehr, über das Phänomen zu reden.
Eigentlich lehren unsere Eltern ja als Kindern stets die Wahrheit zu sagen, also nicht zu lügen. Wenn nun jemand nicht die ganze Wahrheit sagt, etwa ein Politiker, um die Bevölkerung zu schonen, oder ein Arzt, um den Hochkranken nicht noch mehr zu irritieren, ist das dann bereits eine Lüge?
Natürlich. Also so im Umgangssprachlichen wird es oft so verwendet, als ob das Lügen daran hängt, ob es was Falsches ist. Aber eigentlich reden wir jetzt erstmal darum, was tut man? Und ob man das zu guten oder schlechten Zwecken tut, es ist erstmal eine Lüge.
Ja, aber das Beispiel zeigt natürlich auch, ich nehme nochmal das Beispiel aus der Medizin auf, wie schwer es ist, im Alltag tatsächlich immer bei der ganzen Wahrheit zu bleiben. Also wenn ich zum Beispiel den Kontakt eines Arztes, einer Ärztin zu einem Patienten mir anschaue, da kann es durchaus auch geboten sein, nicht die ganze Wahrheit zumindest sofort zu sagen, weil das möglicherweise die erkrankte Person in diesem Moment völlig überfordert. Und aber da sieht man, in welche ethischen Dilemmata-Situationen Menschen sehr schnell kommen. Und jetzt wird nochmals die Wertung dessen, was ist Wahrheit, was ist Lüge, was ist angebracht, schwieriger.
Wo ist denn das Dilemma? Wenn ich doch eindeutig der Meinung bin, dass es in dieser Situation besser ist, demjenigen nicht die Wahrheit zu sagen, wodurch komme ich denn da in ein Dilemma?
Ja, das Dilemma besteht darin, dass ich eben in diesem Fall dann doch verschweigen werde, dass die Lebensfrist möglicherweise nur noch eine sehr kurze ist. Also da wird ein Sachverhalt in dem Moment verschwiegen, auch wenn ich insofern nicht lüge, als dass ich dem Patienten wohl will. Und das heißt, ich sage ihm nicht die ganze Wahrheit, weil ich davon überzeugt bin, dass es in dieser Situation angemessener ist.
Ja, aber also Sie haben eindeutig einen moralischen Lügenbegriff. Den habe ich nicht. Also für Sie ist nur das Falsche die Lüge und dasselbe, wenn wir das in einer Situation tun, in der wir das begründen können und in der wir erklären können, warum das richtig ist, da scheuen Sie sich, das Lüge zu nennen, weil das für Sie irgendwie mit dem Bösen behaftet ist.
Also wenn ich das einmal historisch aufrollen darf, dieses Verbot, du sollst nicht lügen, hat ja auch eine biblische Grundlage, jedenfalls in unserem Kulturkontext. Und ursprünglich hieß es dort schlicht und einfach, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten, und damit waren die Nachbarn gemeint. Da kam es aber nicht auf die innere Haltung an. Und wir können schon beobachten, dass im historischen Prozess das jetzt sozusagen verschränkt wird, das, was objektiv gesagt wird, A und B, wie ich innerlich dazu nochmal Stellung nehme. Und dann wird das Ganze sozusagen eine hochkomplexe Angelegenheit.
Diese hochkomplexe Angelegenheit würde ich gerne etwas später noch genauer diskutieren und anschauen. Professor Gamer, was ich begriffen habe, ist, dass Lüge nicht nur mit Wahrheit zusammenhängt, sondern eher mit Wahrhaftigkeit. Wie wahrhaftig ist eine Person, die lügt bzw. nicht lügt? Ist das so richtig verstanden? Aber können Sie das bitte noch mal ein bisschen erläutern, weil bei Wahrhaftigkeit ja immer auch Subjektivität eine Rolle spielt.
Ja, das ist richtig, aber genau das ist es ja. Die Lüge ist ja einfach, wenn ich entgegen was meiner subjektiven Auffassung kommuniziere. Es geht nicht darum, ob das der objektiven Wahrheit entspricht. Und ich würde auch vorhin in der Diskussion da noch mal einhaken wollen. Ich würde das jetzt erstmal losgelöst von diesem moralischen Aspekt sehen, weil es gibt durchaus natürlich Lügen, die prosozial sind, die also irgendwie gewünscht oder auch sinnvoll sind in sozialen Situationen. Es gibt nicht nur dieses klassische negative Beispiel, was man immer vor Augen hat, wenn irgendwie ein Verdächtiger bei der Polizei oder vor Gericht oder sowas eine falsche Aussage abgibt. Also ich glaube, das muss man schon durchaus trennen, dass es verschiedene Gründe gibt, aus denen man lügen kann. Und nicht alle sind tatsächlich so egozentriert, dass sie nur der Person nützen, die diese Lüge äußert, sondern es sind auch tatsächlich sehr viele Lügen. So in psychologischen Studien geht man von etwa einem Viertel der Lügen aus, die man so täglich äußert, eher in so einem prosozialen Sinne zu sehen. Ich möchte andere nicht verletzen, ich möchte den anderen Gefallen tun und ähnliches.
Also ich sehe es genauso wie Sie, aber ich denke auch, dass wir die Schwierigkeit haben, uns wahrhaftig selbst Auskunft darüber zu geben, ob zum Beispiel die Rücksicht in dieser Situation wirklich das Ausschlaggebende ist oder vielleicht doch eher die Vermeidung von Sanktionen, die der Fall sein könnten, wenn ich wahrhaftig bin. Und also insofern, es gibt beide Richtungen und es kommt darauf an, dass wir uns selber schonungslos Auskunft geben. Ist es jetzt wirklich die Rücksicht auf die anderen oder vielleicht eher auf meinen eigenen Vorteil?
Ja, oder ist es wirklich eine Mischung? Also das ist ja, glaube ich, wirklich sehr häufig schwer, ganz klar zu trennen. Aber vielleicht auch nochmal vorhin das Beispiel mit der Erziehung. Also wir sagen unseren Kindern zum Beispiel, sie dürfen nicht lügen, aber genauso kriegen die Kinder natürlich mit, dass wir das als Erwachsene tun. Also wir tun das ja genauso in sozialen Kontexten. Und auf diese Art und Weise lernen Kinder natürlich auch, dass Lügen grundsätzlich vielleicht nicht gewünscht sind, aber dass es Situationen gibt, in denen es angebracht ist, zu lügen.
Indem es auch faktisch unvermeidbar ist. Also auch in Bezug auf Kinder wird niemals die vollständige Wahrheit gesagt, sondern es ist da auch prosozial, wie Sie gerade gesagt haben, eben nicht mit allen Tatsachen, die bei mir auf dem Tisch liegen, permanent zu kommen, weil das Kinderschichten einfach gar nicht aushalten. Also auch da, an dieser Stelle, findet genau dieser Differenzierungsprozess statt. Ich wäge ab, was kann ich Kindern zumuten an Fakten, an Wahrheiten, die mir als Wahrheiten einsichtig sind und was nicht. Und an dieser Stelle kommt dann auch wieder dieses Moment, dass, wie ich meine, unvermeidlich moralischen hinzu, dass ich selber beurteilen muss, was hier möglich ist und was nicht möglich ist.
Aber wenn ich beurteile beispielsweise, wie weit ich ein Kleinkind aufklären kann in Sachen Sexualität oder anderen Fragen der Erziehung, dann ist das doch zunächst eine Entscheidung der Eltern zu sagen, das kann ich dem Kind sagen oder meine aus meiner Erfahrung und Sozialisation dem Kind das zu sagen und das andere sage ich ihm später. Das ist doch noch keine Lüge, oder?
Nein, es wäre ja auch fatal, wenn ich in so einer Situation, wo das Kind mich ausdrücklich fragt, das Kind belügen würde oder, na gut, es machen ja auch Eltern, die reden dann vom Klapperstorch, aber also es ist eben noch die eine Sache, fange ich nicht von allen möglichen Sachen an, die der andere jetzt gar nicht interessant findet oder versteht, oder gebe ich auf eine ausdrückliche Frage wirklich eine bewusst unwahrhaftige Antwort?
Wenn die Antwort bewusst falsch gesetzt ist, würde ich auch von einer Lüge sprechen. Aber im Alltagserleben ist es so, dass dann faktisch doch auch Informationen zurückgehalten werden, weil sie wieder als nicht zumutbar gelten. Und das ist das Schwierige, dass permanent abgewogen werden muss, was geht und was geht nicht. Aber ich würde das dann nicht als Lüge bezeichnen, sondern da kommen halt Klugheitselemente mit ins Spiel, wo ich mich frage, was geht denn jetzt tatsächlich?
Was machen wir
ja,
damit?
Aber die Lüge ist doch auch eine Frage der Klugheit. Also das ist noch nicht der Unterscheidungspunkt. Für mich ist der Hauptunterscheidungspunkt, kann der andere berechtigterweise erwarten, dass ich ihm das und das mitteilen würde? Und wenn ich es dann nicht tue, dann ist diese Form des Verschweigens schon eine Täuschungshandlung.
Ja, aber
und in anderen Situationen ist es meine Entscheidung, worüber ich mit anderen reden will und worüber nicht.
Aber wenn Sie formulieren, berechtigterweise, dann habe ich genau diesen Aspekt der Zumutbarkeit schon mit einbeschlossen. Wenn der andere Mensch darauf dringt, dass ich ihm die Wahrheit sage, dann bin ich verpflichtet. Aber diese Situation beschreibt noch nicht die andere Situation, wo ich sozusagen selber beurteile, was ist dem anderen Menschen in dieser Situation tatsächlich an Wahrheit möglich. Ich würde da an dieser Stelle schon nochmal sozusagen diese kleine Differenzierung einziehen.
Und Sie würden auch in einer Situation, in der Sie zum Beispiel, also das übliche Arzt-Patienten-Beispiel ist ja heute ein bisschen antiquiert, weil wir haben eben auch bestimmte Rechte der Patientenautonomie und ein Patient, der sagt, ich möchte bitte ganz genau wissen, was Ihre Ergebnisse sind, und der Arzt würde sich trotzdem drüber hinwegsetzen und würde trotzdem denken, ich sag's dem nicht, es ist in seinem Interesse. Das wäre einfach nicht in Ordnung.
Das wäre nicht in Ordnung. Das würde ich auch ausdrücklich als Lüge bezeichnen. Aber wir wissen aus der ärztlichen Praxis auch, dass bei der ersten Diagnosestellung ganz viele Patientinnen und Patienten vollständig überfordert sind und auch am anderen Tag nochmals nachfragen, was habe ich denn jetzt eigentlich? Und das ist die Situation, die ich vorhin beschreiben wollte, dass an dieser Stelle Klugheitsabwägung mit hineinkommt. Aber wenn ein Patient ausdrücklich danach fragt, was habe ich, welche Prognose habe ich, und der Arzt oder die Ärztin dann verschweigt, das würde ich schon als Lüge bezeichnen. Ja.
Frau Sagama, was machen wir denn mit der Chefsekretärin? Ihr Chef signalisiert, ich bin nicht da, möchte nicht den Anrufer sprechen und sie muss dann am Telefon sagen, mein Chef ist nicht da. Das ist ja landläufig eine Notlüge.
Ja, würde ich in dem Moment auch genauso sehen. Also es ist natürlich schon so, dass die Sekretärin angewiesen wird, das zu tun. Das heißt, es ist nicht so, dass sie das von sich aus selbst entschieden hätte, aber trotzdem ist es eine intentionale Veränderung der tatsächlichen Gegebenheiten, die dann kommuniziert werden würde. Diese Notlügen, die sind allerdings tatsächlich, obwohl sich viele darauf berufen, immer mal wieder, sind nicht so häufig, wie man landläufig vielleicht denken würde. Es sind eher so Lügen, die man eher so als ja Gefälligkeiten oder prosozial alle Lügen im alltäglichen Kontext hat, die würde ich jetzt nicht wirklich als Notlügen bezeichnen. Ob ich jetzt, keine Ahnung, meinem Bekannten sage, dass der neue Mantel ihr überhaupt nicht steht, obwohl sie es denkt, dass er total schön aussieht und genau das so kommunizieren würde, das ist jetzt keine Notlüge im engeren Sinne.
Ja, das würde ich auch so nicht beschreiben. Aber es gibt natürlich Situationen, in denen Menschen um des anderen Willen mehr oder weniger gezwungen werden, die Lüge zu riskieren. Also wir kennen diese Situationen aus der Beschreibung aus totalitären Systemen, wo es tatsächlich um die Rettung eines anderen Menschen geht. Und wenn dann das Verbot der Lüge gesinnungsethisch aufgeladen würde mit dem Grundsatz, du darfst nie lügen, wäre das sicherlich fatal. Deshalb würde ich auch an dieser Stelle immer sehr konkret bezogen auf Situationen hin unterscheiden wollen.
Unbedingt. Also das würde ich ganz genauso sehen. Und deswegen wehre ich mich auch gegen diese moralische Aufladung, dass Lüge immer etwas Negatives sei. Also es gibt Situationen, in denen sind Lügen tatsächlich die einzigen sinnvollen oder menschlichen Handlungsalternativen, die man hat, eben zum Beispiel in solchen Notsituationen.
Lügenlernen ist eine natürliche Entwicklungsstufe des Menschen. Das hat jedenfalls die Hamburger Psychologin Nina Krüger gesagt. Professor Gamer von der Universität Würzburg, sehen Sie das genauso?
Es ist natürlich schon so, wenn man sich jetzt das anschaut, Menschen lügen, das ist eine Tatsache und Menschen lügen schon auch jetzt nicht so selten oder sehr regelmäßig zumindest. Auf der anderen Seite sind Menschen nicht besonders gut in der Lage, dazu Lügen zu erkennen. Das bedeutet natürlich auch, dass es wahrscheinlich irgendeine Bewandtnis hat, dass wir das tun. Also es muss evolutionär gesehen zum Beispiel eine gewisse Sinnhaftigkeit gehabt haben, dass sich diese Fähigkeit entwickelt hat und dass auf der anderen Seite zum Beispiel auch unsere Lügenerkennungsfähigkeiten sich nicht so entwickelt haben, dass wir jede Lüge als solche direkt erkennen würden, weil dann würden Lügen ja keinen Sinn mehr machen. Das heißt, ich würde das auch so sehen, dass das im menschlichen Miteinander offenbar eine sinnvolle, hilfreiche Fertigkeit ist, die einen gewissen Zweck erfüllt in unseren ja engen sozialen Beziehungen, in diesen Gesellschaften, in denen wir leben.
Und der Zweck besteht worin?
Der Zweck besteht eben darin, dass es möglich ist, bestimmte Vorteile sich als Individuum zu sichern. Und ich würde es aber genauso sehen, dass der Zweck darin besteht, soziale Beziehungen zu stabilisieren und halt zum Beispiel anderen Menschen nicht schonungslos mitzuteilen, was wir über sie denken, also zu helfen, auch ja so als sozialer Kitt in unseren engen Beziehungen positive Eigenschaften hervorzubringen.
Die Fähigkeiten, die wir brauchen, um zu lügen, sind aber ja auch ganz fundamental überhaupt erstmal für unsere Identitätsbildung. Also zu wissen, dass ich darüber entscheiden kann, was ich den anderen mitteile und was ich nicht mitteile. Das ist ja eine Erfahrung, die wir sehr früh machen, mit der wir überhaupt erst anfangen, ein Ich zu entwickeln. Insofern, es gibt nicht die komplexe Fähigkeit zu lügen, die evolutionär einmal entstanden ist, sondern die setzt sich ja auch aus vielen Fähigkeiten zusammen, die wir in unserem Leben brauchen.
Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Also die Lüge ist sicherlich jetzt nicht eine isolierte Fertigkeit, die man losgelöst von allen anderen geistigen Leistungen sehen kann. Natürlich beruht die Lüge auf etwas, was wir jetzt im psychologischen Kontext sozial-kognitive Fertigkeiten zum Beispiel nennen. Also dass ich in der Lage bin, festzustellen oder zu wissen, dass andere Menschen nicht den gleichen Blick auf bestimmte Situationen haben, dass ich bestimmtes Wissen habe, andere Menschen aber nicht. Das sind natürlich Voraussetzungen. Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt lügen kann. Aber trotzdem ist die Lüge etwas, was sich darüber hinaus eben entwickelt hat. Und man sieht es auch in bestimmten klinischen Auffälligkeiten zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die da nicht besonders gut drin sind. Also Autismus-Spektrum-Störung zum Beispiel. Das sind Personen, die wenig lügen, die offenbar diese Fertigkeit nicht in gleichem Maße ausgebildet haben, wie andere Menschen das haben.
Was muss ich denn können, um gut lügen zu können?
Naja, es sind verschiedene Dinge. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ich erstmal begreifen muss, dass meine Realität nicht identisch ist mit der Realität von anderen Menschen, weil sonst würde Lüge ja gar keinen Sinn machen, dass ich bestimmte Informationen sozusagen selber habe, andere aber nicht. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, das nennen wir jetzt eben so höhere kognitive Fertigkeiten, dass wir in der Lage sind, zum Beispiel Reaktionen zu unterdrücken, also nicht automatisch die Wahrheit zu äußern, wenn wir danach gefragt werden. Ich muss flexibel hin und her wechseln können, weil wir lügen ja in der Regel eben nicht dauerhaft, sondern isoliert und müssen dann diese Lüge irgendwie einbetten in die vielen Wahrheiten, die wir sagen. Und das sind eben Funktionen auch, die sich mit der Zeit erst entwickeln. Also Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren zum Beispiel lügen noch nicht. Also das ist etwas, was später passiert, was auch einen wichtigen Entwicklungsschritt darstellt.
Und man muss die Fähigkeit haben, der Negation, also zu wissen, dass das, was ist, nicht sein muss, sondern dass es auch anders sein könnte. Das ist auch eine ganz grundlegende Fähigkeit, die erforderlich ist.
Grundsätzlich gilt natürlich auch noch etwas anderes. Menschen halten es mit dem, was Hans Blumenberg mal die nackte Wahrheit als absolute Metapher beschrieben hat, nicht aushalten. Wir wissen die Wahrheit nicht, sondern wir bewegen uns ohnehin immer nur in den Realitäten, die wir als Realitäten beschreiben. Und gleichzeitig müssen wir permanent reduzieren, weil die Wirklichkeit, die auf uns einströmt, nicht auszuhalten ist. Und dieses Phänomen spielt sich halt auch intersubjektiv ab. Und das bedeutet, ich bin permanent dabei, abzuwägen, was kommuniziere ich nicht. Und da gibt es dann wieder diesen Übergang von bewusster Lüge, Falschaussage und Verschweigen von etwas. Ob das dann wieder gleich Lüge ist, ich bin da nicht ganz sicher.
Im SWR2-Forum diskutieren wir heute mal ehrlich, wozu brauchen wir die Lüge, mit Professorin Dr. Simone Dietz von der Universität Düsseldorf, mit Professor Dr. Magnus Stried von der Universität Freiburg und mit Professor Dr. Matthias Gamer von der Universität Würzburg. Versuchen wir doch mal eine Kulturgeschichte der Lüge. Auf der einen Seite hat die Evolution uns irgendwie so ausgestattet, dass wir lügen können oder lernen zu lügen im Laufe unserer frühen kindlichen Entwicklung. Auf der anderen Seite gibt es überall Gebote und Verbote. Professor Stried, machen Sie doch mal vielleicht den Anfang. Wann hat es mit der Lüge begonnen? Im Paradies?
Der Mensch hat begonnen, das Lügen zu erlernen in dem Moment, wo er nicht mehr einfach symbiotisch mit der Natur existiert, sondern in eine spezifische Bewusstseinsstellung gekommen ist und zugleich das Herandrängen der Wirklichkeit erspürt hat, soziale Konflikte erspürt hat. Und ab diesem Moment musste der Mensch permanent entscheiden, wie handle ich, wie verhalte ich mich kognitiv, ne, bezogen auf die Wirklichkeit, bezogen auf andere Menschen und so weiter und so fort. Als Theologe sage ich sehr eindeutig, das Paradies hat es selbstverständlich nie gegeben und die biblischen Theologen waren auch clever genug, das nicht behauptet zu haben. Was wir aber historisch beobachten können, ist, ich nenne das immer die Internalisierung des Bewusstseins, immer intensiver wird. Also zunächst einmal agiert der Mensch bezogen auf soziale Kontexte, aber die Frage, was mache ich denn in diesem Agieren, ist dann als Frage immer stärker intensiviert worden. Und erst jetzt wurden auch diese Differenzierungen möglich, was ist sozusagen schlicht und einfach Falschaussage. Oder aber, wo bin ich denn auch in einer moralischen Verantwortung? Deshalb lügt auch ein Tier, zumindest in meiner Einschätzung, nicht.
Ich finde das sehr schwierig. Also es gibt viele auch gut gemachte Experimente an Menschenaffen zum Beispiel, die schon zeigen, dass diese Tiere eine Art Einschätzung haben, was andere Artgenossen gerade wissen oder nicht wissen und sie zum Beispiel andere Tiere täuschen können, wo Futter versteckt sein könnte, um sich dann selber eben Vorteile zu verschaffen. Ich finde, das ist schon ein erster Schritt in die Entwicklung des Lügens. Es ist kein sprachliches Lügen natürlich, weil diese Form der ausgefeilten Sprache im Tierreich nicht existiert, aber es ist, wenn man das jetzt evolutionär betrachtet, was so eine Art Vorläuferfertigkeit ist für das, was wir heute eben als Lüge oder Täuschung am Menschen auch erleben.
Wir können das ja auch bei Kindern beobachten. Sie hatten das Beispiel vorhin schon mal angesprochen. Kinder mit 1-2 Jahren können noch nicht lügen, aber diesen Punkt zu beschreiben, an dem sie dann doch bewusst lügen, ist extrem schwierig. Offensichtlich tritt da so etwas wie eine Spaltung des Bewusstseins auf und jetzt ist dieser Moment erreicht, wo tatsächlich Kinder bewusst auch, und zwar in einem kommunikativen Zusammenhang, das sagen oder etwas sagen, was falsch ist, beziehungsweise eine Fantasie oder sonst was. Aber auch dieser Punkt ist ja entwicklungspsychologisch sehr, sehr schwierig zu beschreiben, wann genau diese Möglichkeit bei einem Menschen eintritt.
Weil das auch kein einzelner Moment ist, in dem das passiert, sondern Kinder, also ich muss sagen, meine Kinder haben schon mit 2 angefangen, damit zu experimentieren, ohne dass sie es dann schon richtig konnten. Aber die Kinder fangen sehr früh an, damit zu experimentieren, was sie sagen und was sie nicht sagen und was Falsches zu sagen, und sie achten auf die Reaktionen und sie lernen in so einem graduellen Prozess, dann kommen irgendwelche Scherze wie April-Scherze, wo sie auf einmal merken, oh, das ist ein Spiel, und irgendwann sind sie dann schon relativ gut. Aber man kann nicht sagen so, das war jetzt der Moment, in dem plötzlich das eingesetzt hat. Es ist eine Form, die in unserem sozialen Leben eben mit der Zeit erlernt wird.
Ja, das korrigiere ich auch gerne. Das ist sicherlich nicht ein Moment, aber es ist sozusagen diese schleichende Umstellung auf die erste Person-Perspektive. Ja, das Ich-Sagen.
Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich sagen zu können ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja. Ja. Allerdings noch nicht alles. Das Kind, das ich sagt, kann noch nicht lügen, aber dann ist es schon bald soweit.
Das ist bald soweit. Frau Professorin Dietz, als Philosophin, von den Kirchenvätern wie beispielsweise Augustinus und bis hin zum Philosophen Immanuel Kant wurde immer wieder bezüglich der Lüge diskutiert. Wann ist eine Lüge, wenn niemand geschädigt wird durch meine Aussage, oder auch schon, wenn selbst diese Voraussetzung nicht gegeben ist, also wenn das Individuum eigentlich etwas Falsches sagt oder die Unwahrheit?
Also es zieht sich ja hier so eine kleine Kontroverse durch unsere Debatte, ob Lüge jetzt ein moralischer Ausdruck ist oder nicht. Und Herr Stried hat sich entschieden, den als moralischen Ausdruck zu verwenden. Herr Germer und ich sehen das anders. Für mich ist eine Lüge, ob sie jetzt schlechten, unzulässigen Zwecken dient oder ob sie guten, gerechtfertigten Zwecken dient. In der Philosophie gibt's ganz unterschiedliche Positionen dazu, und Kant hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, indem er in einem Text eben so eine sehr restriktive Aussage gemacht hat, dass man das eigentlich nie zulässig machen dürfte, weil man die Sprache oder die Kommunikation beschädigt, durch die Verträge überhaupt erst möglich wären, und dann würde man doch die ganze Menschheit beschädigen. Und Schopenhauer war da zum Beispiel sehr viel unaufgeregter und meinte, also natürlich gibt es berechtigte Lügen und andere, die unberechtigt sind.
Es gibt ja sogar Lügen in der Bibel, Magnus Stried, gerade im Ersten oder Alten Testament. Der Urvater Abraham, der seine Frau Sarah als Schwester ausgibt, um selbst am Leben zu bleiben. Ist das dann schon eine gerechtfertigte Lüge, oder auch eine Prostituierte, die Kundschaftern das Leben rettet? Also ist Lüge dann theologisch, moralisch akzeptabel, wenn sie Ohnmächtigen hilft?
Ich würde die Theologie an dieser Stelle zunächst einmal noch beiseite lassen. Das sind wunderbare Geschichten, die widerspiegeln, wie Menschen über dieses Phänomen nachgedacht haben. Also, was sage ich, unter welchen Bedingungen, und offensichtlich spiegeln diese Geschichten die ganze Ambivalenz wider, in denen Menschen tatsächlich agieren müssen. Sie haben das sicher nicht ausgesucht. Und da kann dann die Lüge tatsächlich auch zu einer Notwendigkeit werden, um überhaupt überleben zu können. Ich würde auch Frau Dietz ausdrücklich zustimmen. Zwar verehre ich Immanuel Kant bis heute, aber an dieser Stelle hat er einfach jeden Realismus vermissen lassen, wo er das Lügeverbotene völlig generalisiert.
Was mich ja in der bisherigen Debatte beruhigt, ist, dass Lügen zum Leben dazugehört und die Moral auch außen vor bleiben kann, weil Lügen manchmal sogar hilfreich sein können. Aber dennoch die Frage, wann kommt denn die Moral ins Spiel oder muss vielleicht sogar ins Spiel kommen, wenn man, wie im 8. Gebot angedeutet, gegenüber seinem Nachbarn schlecht redet oder über seinen Nachbarn schlecht redet?
Die Moral kommt da ins Spiel, wo ich bewerte. Und dann kann das in beide Richtungen gehen. Das heißt, da, wo ich etwas tun darf, ist die Moral auch immer schon im Spiel. Die kommt nicht erst ins Spiel, wenn ich böse Verbote äußere. Also insofern würde ich sagen, allein schon die Fähigkeit zu unterscheiden, kann ich das verantworten, kann ich das vertreten, was ich jetzt tue, oder kann ich es eigentlich nicht, ist eine moralische und die Grundfrage, die wir uns stellen müssen. Und um auf dieses Motto zu kommen, was ja den Titel der Sendung auch mit abgibt, diese 7 Wochen ohne, das, was ich daran interessant finde und weshalb ich auch glaube, es ist ein gutes Experiment, ist, dass wir uns dann mehr darüber klar werden müssen, wann lügen wir denn und ist das jetzt wirklich so unvermeidlich? Ist das wirklich eine Situation, in der das das Beste ist, was ich tun kann, oder ist es eine dumme Angewohnheit?
Es ist natürlich ein gutes Experiment, aber gleichzeitig auch ein sehr gnadenloses Experiment, denn Menschen, die probieren, das jetzt über 7 Wochen zu praktizieren, werden bereits am ersten Tag bemerken, dass sie dem nicht nachkommen werden. Deshalb bin ich nicht so ganz sicher, ob hinter diesem Experiment nicht die Vorstellung eines Gutmenschen steht, die aber realistisch betrachtet schlicht und einfach in einer nachparadiesischen Gegenwart nicht möglich ist.
Jetzt will ich mal die evangelische Fastenaktion mal ehrlich 7 Wochen ohne Lügen ein bisschen in den Schutz nehmen, zumindest insofern, dass sie dazu animieren möchte, Alternativen zu suchen, zu entdecken, zu finden, dass es etwas anderes gibt als Lüge und auch vielleicht nicht die ganze Wahrheit zu sagen, sondern wirklich auch wahrhaftig zu leben. Das bedeutet ja zunächst einmal, sich selbst gegenüber Rechenschaft abzulegen und gegebenenfalls auch dem Gegenüber.
Wenn das so interpretiert wird, würde ich auch sagen, hat diese Fastenaktion ihre volle Berechtigung. Denn natürlich bleibt es dabei, dass Menschen sich selbst gegenüber nicht wahrhaftig sind und damit auch nach außen nicht wahrhaftig leben. Aber dieser Punkt, wo das in die vollständige Überforderung reingeht, ist auch sehr schnell erreicht. Und deshalb habe ich dann doch gerade etwas schärfer agiert.
Ich glaube gar nicht, dass der so schnell erreicht ist. Ich glaube tatsächlich, wir kommen relativ weit damit, nicht zu lügen. Es sind nicht 200 Situationen am Tag. Ich glaube auch, es gibt oft gute Alternativen. Ich würde Ihnen aber auch zustimmen, es ist nicht das beste Leben, in dem man das auf keinen Fall darf.
Also um das vielleicht auch nochmal zurechtzurücken, also es ist tatsächlich so, jetzt von empirischen Studien her, also von psychologischer Seite, ist es, wie ich am Anfang ja schon sagte, ungefähr 2 Lügen pro Tag, die Menschen im Schnitt so abgeben. Das ist zwar eine breite Streuung, das heißt, es gibt auch welche, die 20 Lügen am Tag berichten beispielsweise, aber es gibt auch einen großen Anteil, der zum Beispiel sagt, gar nicht gelogen zu haben in den letzten 24 Stunden. Und da kann man jetzt immer sagen, okay, wie gut sind sich Menschen dessen bewusst, ob sie jetzt gelogen haben oder nicht, können die das wiederum überhaupt wahrheitsgemäß angeben in diesen Studien, aber es gibt viele auch gut gemachte Untersuchungen, wo man sehr, sehr genau protokolliert hat, wie Interaktionen abgelaufen sind, so Tagebuchstudien und ähnliches, und es sind nicht so viele Lügen, und der Sinn dieser Fastenaktion ist, würde ich ähnlich wie jetzt schon gesagt, auch eher darin sehen, sich dessen bewusst zu werden, wann dann tatsächlich man in Situationen ist, wo man normalerweise lügen würde, und sich dessen auch ein bisschen bewusst zu werden, ob das angebracht, notwendig, sinnvoll, hilfreich ist.
Aber wir sind an dieser Stelle natürlich auch wieder bei der Frage, was genau bezeichnen wir als Lüge? Wenn die Lüge tatsächlich ein bewusstes Falschaussagen ist, dann würde ich auch tatsächlich sagen, erstens hat diese Fastenaktion ihren Sinn und zweitens glaube ich tatsächlich nicht, dass Menschen so häufig, so bewusst tatsächlich Falsches sagen. Aber sobald wir wieder in das Spektrum reingehen, habe ich Teile dessen verschwiegen, was ich auch noch hätte sagen können. Ist das bereits Lüge? Dürften viele Menschen doch deutlich mehr Aussagen als Lügen beschreiben, als sie es unter dem anderen Aspekt getan hätten.
Aber Herr Stried, wenn Sie nicht Teile dessen verschweigen würden, was Sie eigentlich hätten sagen können, dann würden Herr Gamer und ich in dieser Sendung überhaupt nicht zu Wort kommen.
Ja, genau. Ja, aber Sie sehen an diesem Beispiel natürlich, dass es vielleicht doch nicht ganz so einfach ist, zwischen dem objektiven Tatbestand einer Lüge und der moralischen Verantwortung, was sage ich und was sage ich nicht.
Ja, ich will damit nur sagen, das ist erstmal ein Grundverfahren der Selektion, was ich zu sagen habe, und das hat noch gar nichts mit dem Thema der Lüge zu tun.
Nee, es wird dann
das
eine
erwarten
Lüge.
Wir voneinander als rationales Verhalten, dass wir etwas mit Bedeutung äußern und nicht irgendwas.
Ja, es wird nur dann eine Lüge, wenn ich explizit darauf dringe, die volle, ganze Wahrheit in dieser Situation zu hören. Und wenn ich dann das nicht tue oder Teile verschweige, dann ist es für mich eine Lüge. Aber allein die Tatsache, dass ich bestimmte Dinge kommuniziere und andere zurückhalte, ohne dass da eine klare Erwartung da ist von Seiten des Gegenübers, dass ich das weiter ausführe, das ist keine Lüge. Das ist eine normale Regulation der sozialen Konversation in dem Sinne.
Da habe ich auch kein Problem mit, dass das so ist. Ne? Aber wir befinden uns permanent in einem Graubereich, weil ich gehe in die Ich-Perspektive, weil ich dann permanent entscheide, welche Wahrheit ist dem anderen Menschen zumutbar, welche Wahrheit darf ich sagen, damit das soziale Miteinander, die kommunikative Situation funktioniert und welche nicht. Ich komme da in diesen Graubereich rein.
Ich möchte das Soziale
aber
gerade.
Doch, ist doch erstmal die Frage, was ist relevant? Das ist eine Frage der rationalen Kommunikation. Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, ja, es wäre eigentlich relevant, dann fängt erst diese Entscheidung an. Die Entscheidung darüber, ja, es wäre relevant für ihn zu wissen, aber ich sag's jetzt trotzdem nicht, weil es für ihn ein Problem ist oder so. Ja, dann bin ich in dem moralischen Feld. Aber in ganz vielen Situationen im Alltag, da geht's jetzt erstmal darum, worum geht's, was ist die Sache, und bis wir dann wirklich bewusst sagen, es wäre jetzt wichtig, das zu sagen, aber ich sage es nicht. Das, glaube ich, passiert nicht so permanent.
Ich möchte diese soziale Komponente noch mal ein wenig ins Spiel bringen, auch etwas rigoroser, will ich sagen. Zitat: Jede Lüge verstößt gegen Gerechtigkeit und die Liebe. Die Lüge ist eine Form von Gewalt. Sie trägt den Keim der Spaltung in eine Gemeinschaft und untergräbt das Vertrauen, auf dem jegliche Gemeinschaft beruht. Zitat Ende. Ich will jetzt nicht Professor Stried fragen, woraus ich das habe. Ich sage es gleich. Es ist aus dem Jugendkatechismus, JUKAT, erklärt unter dem 8. Gebot. Das ist aber dann jetzt sehr rigoros, was dort zu lesen oder zu hören ist.
Ja, wenn Sie mich da direkt als einen Theologen fragen, das ist in der Tat extrem rigoros und nicht lebbar. Oder aber es geht wirklich bei diesen Lügen, die hier angedacht sind, tatsächlich um ein bewusstes Falschaussagen, das dann tatsächlich ein soziales System, wie groß das auch immer sei, sprengt. Dann würde ich auch sofort zustimmen. Aber das ist ganz, ganz weit weg von den Alltagsrealitäten, die Frau Dietz gerade beschrieben hat. Dass wir im alltäglichen Leben permanent schlicht und einfach zunächst einmal handeln, auch ohne das besonders bewusst zu machen. Und dann kommt die nächste Ebene dazu, wo wir abwägen müssen. Und das ist für meines Erachtens dann ausschließlich eine definitorische Frage, bezeichne ich das Verschweigen von Dingen, die ich auch noch sagen könnte, bereits als Lüge. Ich würde es erstmal nicht tun, oder aber tue ich es nicht. Aber diese JUKAT-Aussage ist völlig rigoristisch, also die macht meines Erachtens nicht allzu viel Sinn.
Das heißt, wir müssen immer pro Situation oder in jeder Situation entscheiden, was moralisch gerechtfertigt ist und was nicht.
Das machen wir ohnehin permanent, ja.
Dann möchte ich noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Lügen ist ein kommunikatives Geschehen, was gar nicht moralisch bewertet werden muss in jeglicher Situation. Das haben wir, glaube ich, jetzt ausführlich auch diskutiert. Lässt sich denn von einem Gegenüber immer erkennen, dass jemand lügt? Also gibt es körperliche Reaktionen, die typischen roten Ohren, im Extremfall sogar Schweißausbruch? Professor Gama, Sie sind ja da, glaube ich, auch ein bisschen in diese Richtung aktiv.
Es ist tatsächlich so, dass man Lügen sehr schlecht erkennen kann. Also es gibt viele Studien, wo man beispielsweise Menschen einfach Aussagen vorspielt, als Video etwa, und sie bittet einzuschätzen, ob das eine gelogene oder eine wahrheitsgemäße Aussage ist. Und da ist die Erkennungsrate im Schnitt so knapp über 50%, also nur minimal besser, als wenn man eine Münze werfen würde. Dann sagen immer viele, na ja, gut, aber das ist ja, weil die Leute sich nicht kennen. Wenn man jemanden kennt, dann gelingt einem das ja besser. Aber auch da gibt es viele Studien dazu, die zeigen, dass das nicht wirklich einen Unterschied macht. Also auch Menschen, die ich eigentlich sehr gut kenne, können mich nach Strich und Faden belügen, ohne dass ich es mitkriege. Es gibt kaum wirklich verlässliche Indikatoren, die darauf hindeuten, ob jemand gelogen hat oder nicht, weil die meisten Indikatoren, die man so kennt, sind eher Nervositätszeichen insgesamt, aber die sind nicht spezifisch für eine Lüge. Also man kann auch in einer Situation, in der man die reine Wahrheit äußert, stark unter Stress geraten, zum Beispiel, weil man befürchtet, dass das Gegenüber das nicht glaubt, was man gerade sagt. Von daher, mithilfe rein jetzt der Beobachtung des nonverbalen Verhaltens etwa, gelingt es einem üblicherweise nicht, zwischen Lüge und Wahrheit zuverlässig zu unterscheiden.
Aber was wäre denn dann aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, Lügen zu erkennen, wenn Sie meinen, durch Beobachtung geht's nicht?
Also was tatsächlich eine gewisse Zuverlässigkeit hat, ist die sogenannte kriterienorientierte Inhaltsanalyse. Das heißt also, dass man anhand vorher klar festgelegter Kriterien Aussagen beurteilt. Das sind Kriterien wie beispielsweise, wie konsistent ist eine Aussage. Das sind aber auch so Dinge wie detailreich ist sie, wie stark werden zum Beispiel wörtliche Interaktionen wiedergegeben. Das ist ein Verfahren, das wird in Deutschland auch eingesetzt, um die Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen beispielsweise zu beurteilen. Auf der anderen Seite sind es apparative Verfahren, also der klassische Lügendetektor in Anführungszeichen. Das ist auch ein Verfahren, was sich dann halt eben der Messung körperlicher Reaktion bedient, um mehr herauszufinden über die Korrektheit von bestimmten Aussagen oder Gegebenheiten.
Ich möchte noch eine andere Frage ins Spiel bringen. Jetzt ist beispielsweise eine Lüge enttarnt worden. Ein Lügner, eine Lügnerin steht praktisch mit bloßen Händen oder überhaupt bloß da. Es gibt ja das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er doch die Wahrheit spricht. Wie kann man denn nach einer aufgedeckten Lüge das soziale Miteinander wieder kitten?
Manchmal ist ja die Lüge so, dass sie aufdeckbar ist und das Vertrauen sogar stützt. Wenn mir ein Arzt hinterher sagt, ja, ich habe Ihnen das gestern nicht im vollen Umfang mitgeteilt, weil ich den Eindruck hatte, dass Sie das nicht verkraften, dann habe ich den Eindruck, ja, der hat sorgsam abgewogen, was er mir zumuten kann und vielleicht stützt das doch mein Vertrauen darin, dass er mein Wohl im Blick hat. Also nicht jede Lüge, die dann aufgedeckt wird, ist eine, die das Vertrauen geschädigt hat.
Das würde ich ähnlich sehen. Das andere, was man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten muss, Lügen ist ja kein Persönlichkeitsmerkmal. Also wir lügen ja adaptiv, flexibel in bestimmten Situationen, in anderen nicht. Aber diese Lügenpersönlichkeit, von der man früher mal ausging, also dass es Menschen gibt, die sind einfach pathologische Lügner, die lügen immer und andere Menschen tun das nie, das ist nicht so.
Das Problem eines Menschen, der bei einer Lüge erwischt wird, ist natürlich, wie reagiert das Umfeld darauf? Und findet jetzt eine große Beschämung dieses Menschen statt? Hat diese Person große Schwierigkeiten, wieder in die kommunikativ-soziale Situation zurückzukehren? Das heißt, auch die Frage, wie wird Vertrauen wieder aufgebaut, wird nur in diesem sozialen Kontext sehr konkret diskutiert werden können. Also das heißt, mein Plädoyer besteht eben darin, einen Menschen nicht darauf zu fixieren, dass er gelogen hat, weil er in dem Moment kaum eine Chance hat, wieder zurückzukommen.
Und eigentlich einmal gelogen heißt ja nicht, dass nicht sonst die Wahrheit gelebt gesprochen würde.
Ja, wenn ich nochmals als Theologe etwas sagen darf, das ist die biblische Wahrheit über den Menschen, dass faktisch ein jeder Mensch in Theologensprache sündigt. Das heißt, ein jeder Mensch lügt auch einmal. Und sozusagen die befreiende Kraft dieser Einsicht besteht doch darin, dass man, weil das eben so ist, einen Menschen auch nicht darauf fixieren darf. Und dass er dadurch wieder zurückgeholt wird in die soziale, kommunikative Situation. Aber dieser Realismus, dass ein jeder Mensch das tut, ist einerseits, ja, beschämend. Ein jeder Mensch tut das, aber gleichzeitig hat es auch was Befreiendes.
Ich möchte zum Schluss nochmal den Titel der Aktion aufnehmen. Die Grundlage für unsere heutige Diskussion ist mal ehrlich, 7 Wochen ohne Lügen. Wenn die Wahrheit doch viel mehr im Mittelpunkt steht als die Lüge, weil wir einfach als Menschen kommunikativ darauf angewiesen sind, wahrhaftig miteinander umzugehen, ist es dann unerheblich, dass wir eine Welt ins Auge fassen mit weniger Lügen, also eine Welt, in der die Wahrheit siegt, oder müssen wir trotzdem was dafür tun, dass es weniger Lügen in dieser Welt gibt?
Ja, ich glaube, wir müssen alle was dafür tun, und zwar bei uns selbst. Also uns selber darüber mehr Klarheit zu geben, das finde ich schon sehr wichtig. Ich glaube, dass die Tendenz ist, sich leicht zu machen, bequem mit einer Situation umzugehen, Konflikten eher aus dem Weg zu gehen. Diese Tendenz haben wir doch. Und es ist natürlich, in vielen Situationen gibt's Verhaltensweisen, die besser wären, als diesen bequemen Weg zu gehen, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, jemand anderen zu bestätigen, bloß weil es uns nervt, dass wir uns dann mit dem auseinandersetzen müssten. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, können wir da schon was besser machen.
Also in dieser Hinsicht möchte ich ausdrücklich zustimmen. Ja, da ist viel möglich, und von daher hat diese Fastenaktion natürlich tatsächlich auch einen positiven Wert. Mein etwas beunruhigendes Gefühl besteht darin, dass wir das Thema der Lüge sehr stark auf Individuen hin diskutiert haben. Wenn man dieses ganze Thema nochmals in den politischen Raum reinnimmt, angesichts der wahnsinnigen Komplexität von gesellschaftlichen Verhältnissen, von globalen Verhältnissen, bekommt das Thema nochmals eine ganz andere Dimension. Fakt ist natürlich, dass politische Mehrheiten heute um den Preis einer immensen Komplexitätsreduktion organisiert werden. Und auch da können wir beobachten, dass auch Tatsachen ganz, ganz bewusst verdreht werden. Von daher habe ich die Vermutung, dass die evangelische Kirche mit ihrer Fastenaktion auch dieses Phänomen beschreibt, dass wir auch im öffentlichen Diskurs darüber, was soll passieren, politisch passieren, wieder mehr Wahrhaftigkeit brauchen, das heißt mehr Fakten statt alternative Fakten.
Das war das SWR2-Forum, mal ehrlich, wozu brauchen wir die Lüge, mit Professorin Dr. Simone Dietz, Philosophin an der Universität Düsseldorf, mit Professor Dr. Magnus Stried, katholischer Theologe an der Universität Freiburg und mit Professor Dr. Matthias Gamer, Psychologe an der Universität Würzburg. Am Mikrofon war Holger Gohler.